Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Nicht nur im US-Wahlkampf ist das Thema Abtreibung ein sehr kritisches Feld. Und zu einer etwas anderen Zeit beschäftigt sich damit ein Film, der Anfang Januar in die Kinos kommt. Wir haben ihn aber bereits vorab sehen können und damit geht es heute um Das Mädchen mit der Nadel aus Dänemark, der bereits auf dem Filmfestival von Cannes lief, auch unter anderem im Wettbewerb, sich dann allerdings geschlagen geben musste. Nichtsdestotrotz ein sehr interessanter Titel, den ich mit jemandem bespreche, wo das hier so mehr oder weniger eine kleine Premiere ist, zumindest für uns zwei Hübschen in dieser Kombination. Und damit begrüße ich recht herzlich den Rino. Moin.
Hallo, moin, moin.
Ja, früher oder später schlägt man hier in der und der Kombination mit den und den Leuten auf, ne?
Irgendwann findet man immer irgendwie zusammen hier, ja.
Ja, es gibt für alles eine Premiere, wobei ich auch schon Kollegen hatte, die jetzt nicht mehr dabei sind. Mit denen habe ich zwar irgendwie mal im Chat geschrieben, auch schon noch damals zu Facebook-Zeiten, aber nie irgendwas aufgenommen und auch nie so im, soweit es geht, persönlichen Gespräch zu tun gehabt.
Dann gucken wir doch mal, wie das jetzt hier läuft. Und schauen wir mal, ob es das einzige Mal bleibt und ob beide nachher sagen, irgendwie so, oh Gott, nein, wenn der dabei ist, dann bin ich raus.
Ja, und wenn dann liegt es nur am Film, der ja keine leichte Kost ist. Wenn man den Trailer sieht, wirkt er natürlich auch schon sehr sperrig und alles andere als massentauglich. Mhm. Der Film wird ja hier in Deutschland vom Streamingdienst Mubi erst in die Kinos gebracht und wenig später wird er dann da auch laufen. Das gab's ja dieses Jahr auch schon mal mit Priscilla beispielsweise, mhm, oder aber auch zuletzt mit The Substance. Bevor wir jetzt aber genauer da einsteigen, was so ein bisschen vielleicht auch hier die Hintergründe sind, magst du uns mal erklären, worum es genau geht in Das Mädchen mit der Nadel?
Ja, na klar. Also, Das Mädchen mit der Nadel ist die Geschichte der dänischen Kindsmörderin Dagmar Overby. Die hat um 1920 rum in Kopenhagen mindestens 25 Kinder gegen Geld zur Adoption vermittelt und diese dann ermordet. 25 wird geschätzt, ich glaube verurteilt worden ist sie für 16, die Ahnung ist auch, dass da noch mehr waren, soweit die reale historische Hintergrundgeschichte dazu, das gilt so als Rahmenhandlung von dem Film. Wir folgen allerdings der Perspektive von Caroline, das ist ebenfalls eine reale Figur, auch wenn die Geschichte ein bisschen anders ist in echt als hier im Film. Caroline ist eine junge Frau, die nach einer Kündigung echt ein bisschen am Boden ist und einen neuen Job finden muss. Das ist dann als Näherin in so einer Textilfabrik in Kopenhagen. Muss dann in so eine miese, schäbige Kammer ziehen, deswegen sieht dann aber einen kleinen Lichtblick, als sie sich in ihren Chef, den Besitzer von dieser Fabrik, verliebt. Von dem erwartet sie dann selber ein Kind, der willigt auch ein, sie zu heiraten tatsächlich und dann habe ich nicht mehr weitergeschaut, ehrlich gesagt. Ich vermute, dann gab es eine schöne Hochzeit und die waren ein glückliches Ehepaar und der Film wird dann irgendwann von Schwarz-Weiß switcht er rüber auf Farbe oder so und dann ist alles nett, vermute ich jetzt.
Und von 4:3 auf 16:9, ja.
Richtig. Nee, Es geht dann natürlich anders weiter und die beiden Figuren, also sie, die Caroline und diese Kindermörderin, kreuzen dann ihre Wege. Es passiert sehr viel in dem Film, so biografisch irgendwie. Der ist auch nicht kurz, der ist knapp über 2 Stunden. Deswegen würde ich, glaube ich, hier mit der Zusammenfassung erstmal stoppen, weil man müsste sonst doch den Ehemann erwähnen, der wichtig ist. Da reden wir dann einfach später nochmal drüber, glaube ich.
Ja, erstmal herzlichen Dank dafür. Ich wusste im Vorhinein wirklich kaum was über den Film. Wir hatten den Trailer bei uns im Verteiler, ne? Also wird ja immer bei uns so gepostet intern, wer da Interesse hat. Wir haben einen Screener dazu und dachte ich mir auch, ja, sieht ganz interessant aus, klingt auch interessant, schaue ich mir an. Ist selbst im deutschen Trailer nur im dänischen O-Ton mit Untertiteln gewesen. Und das sind jetzt alles so Punkte, die einen theoretisch abschrecken könnten, ne? Also schwarz-weiß, 4:3, schwere Kost irgendwo schon und auch noch das Ganze nur mit Subs. Aber ich muss sagen, ich fand den Film nicht anstrengend tatsächlich. Also auch so von den Dialogen her, es war jetzt nicht so, dass der jetzt wahnsinnig geschwätzig war. Also der hatte natürlich schon einiges an Dialogen, aber nicht so übertrieben, dass man das Gefühl hatte, man muss jetzt alles zwingend mitlesen. Wie war das bei dir?
Er ist nicht anstrengend in dem Sinne, dass man ihn schon sehen muss irgendwie. Also ich war nie versucht zu sagen, oh, nee, danke, komm zur Sache, reicht. Aber von der Thematik und inhaltlich ist es natürlich echt ein Brocken, muss man sagen.
Ja.
Aber ja, ich finde, der nutzt seine Länge halt auch voll aus. Der hat viel zu erzählen. Ich finde nichts davon unnötig. Ich finde wunderbar, wie viel Zeit er sich lässt mit dem Inszenatorischen. Das braucht er einfach auch.
Mhm.
Ich würde da nicht viel dran ändern, glaube ich, was das angeht.
Ja, ich würde tatsächlich so am Drehbuch habe ich so ein paar Punkte, aber die Inszenierung von Magnus von Horn kannte ich auch eher nur so vom Hörensagen, den Regisseur.
Ja, ich kannte ihn auch nicht. Ich habe gesehen, ein paar Filme hat er gemacht. Anscheinend geht es bei denen allen so um echte Mordfälle oder so. Ich kenne aber keinen davon. Ich kannte auch von den Schauspielern, sagt mir nur Trine Dyrholm was,
ja.
die Dagmar spielt. Die ist in Dänemark, ist sie, glaube ich, fast überall irgendwie mit drin.
Mhm.
Die anderen waren mir aber unbekannt.
Ja, aber das ist vielleicht auch ein Trumpf, ne? Insbesondere die Hauptdarstellerin Vic Carmen Sonne, die ja die Caroline spielt. Und die wird auch, das kann man schon mal sagen, bei der weiß man auch ziemlich schnell, wo man ist. Mit ihr kommen wir ja in das Ganze rein.
Mhm.
Und die wird wirklich von Anfang an als ziemlich Unsympathin inszeniert, oder?
Ja, kann man so sagen. Also unsympathisch ist auch schwer zu sagen. Ich finde sie sehr menschlich irgendwie.
Ja, das trifft es.
Aber also sie hat Charakterschwächen, die es schwer machen, bei ihr zu bleiben. Sie hat da diese Affäre mit dem Fabrikchef, wo irgendwie einfach nur von der Stimmung vom Film klar ist, das kann nicht funktionieren. Da gibt's da eine Stelle, wo sie ihn fragt, ob er sie heiratet. Und da dachte ich, so, jetzt kommt die Quittung. Aber nein, dann sagt er tatsächlich ja. Und die Hürde ist dann eine ganz andere. Aber danach ist sie ja dann selber schwanger und ihr verwundeter, vom Ersten Weltkrieg entstellter Ehemann kommt wieder zurück. Und wie sie den behandelt erstmal.
Ja.
Das ist so der Punkt, wo du denkst, wow, okay. Krass. Und trotzdem bleibt man aber irgendwie doch bei ihr, weil ich auch diese, na, sie ist halt nicht, sie reagiert so nicht aus einer Position von oben herab irgendwie, sondern sie ist halt auch echt in einer Situation, wo es schwer ist und wo es ihr nicht gut geht. Und das merkt man auch. Von daher, es kraucht sich so ein bisschen ein Verständnis für sie rein, aber ist super schwer, aber ich fand das sehr human deswegen und das hat mir gut gefallen, auch wie es gespielt ist von Vic Carmen Sonne ist unfassbar gut.
Ja, man fiebert trotzdem mit ihr mit, auch weil sich diese Spirale der Dringlichkeit bei ihr ja ziemlich schnell zuzieht, ne? Also am Anfang hat sie ja wirklich Geldprobleme, weil sie kann nicht wirklich nachweisen, beziehungsweise es steht nicht ganz fest, ob jetzt ihr Ehemann über die Wupper ist oder nicht. Das heißt, sie kriegt keine Witwenrente, hat dann diesen Job in der Fabrik. Das sieht dann erst danach aus, als könnte sie sich da ein besseres Leben mit aufbauen. Und der Typ scheint es auch durchaus mit dir ernst zu meinen. Ja, aber da kommt dann natürlich auch so, ja, die klassizistische Note bei dem Ganzen ins Spiel. Ne? Das fand ich auch eine sehr, sehr bedrückende Szene, als sie da eingeladen wird bei der Mutter und also von dem Fabrikbesitzer, und es wirkt erst alles total vordergründig und dann wird das eine eiskalte Präzisionsweise, ja, nimmt dann da überhand. Das fand ich wirklich richtig, richtig beklemmend. Ja.
Deswegen, ich verstehe halt auch so ein bisschen, wie sie auf ihren Ehemann da reagiert, weil der irgendwo auch schuld ist daran, ne, dass es ihr so schlecht geht, weil der sich halt vom Krieg auch nicht gemeldet hat. Der sagt ja auch, deine Briefe habe ich bekommen, aber ich habe nicht geantwortet. Mhm. Sagt er auch nicht, warum er das macht, das hat er nicht gemacht. Von daher verstehe ich diese Abneigung, die sie hat gegen, und dann ist er natürlich halt, also mir tat er wahnsinnig leid, aber ja, ich kann auch irgendwie verstehen, dass wenn ein geliebter Mensch nach Hause kommt, von dem du Jahre nichts gehört hast und der dann so nicht mehr er selber ist, mhm, sowohl seelisch, weil der natürlich total vom Krieg ruiniert ist, ne, der hat Albträume, der schreit in der Nacht, aber auch ein komplett entstelltes Gesicht hat. Man sieht ihn im Trailer kurz, da trägt er diese Maske, die hat er in der Regel auf, und die nimmt er dann aber auch ab, und das ist schon happig.
Das fand ich auch wirklich rein vom Make-up wirklich klasse für so eine kleine Produktion.
In Schwarz-Weiß funktioniert das dann halt auch nochmal ganz anders.
Ja. Ja, ja, natürlich. Und es gibt ja dann auch, also da ist ja auch dieser ganze Plot dann, dass er, also sie weist ihn dann ja zurück. Und ich muss sagen, so in der ersten Hälfte wusste ich so gar nicht wirklich, wo will dieser Film eigentlich hin? Also ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt nicht irgendwie Tralafitti und Heiti-Teiti wird mit ihrem neuen Loverboy. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Kennst du Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt?
Ja, das war das erste Mal, dass ich geheult habe wie ein Schlosshund im Theater.
Ah, okay, okay.
Absolut in die Knochen gefahren wie nichts anderes.
Musstest du auch hier dran denken, tatsächlich?
Nein, die Verbindung habe ich nicht gemacht. Aber jetzt, wo du sagst, finde ich das sehr spannend. Ja, natürlich.
Also auf mich wirkte es fast wie so eine alternative Version davon. Also wer das jetzt nicht so ganz auf dem Schirm hat, wirklich jetzt ganz kurz zusammengefasst, Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür handelt ja von einem Kriegsheimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg dann. Ne? Ist ja irgendwie so 47, glaube ich,
Borchert erschienen. Ist das der Zweite, glaube ich, ja.
Genau. Also der kehrt dort aus dem Krieg heim und stellt dann halt fest, ja, dass seine Frau mit einem anderen jetzt verbandelt ist und will dann mehr oder weniger Selbstmord begehen. Also er will sich in der Elbe ersaufen und trifft dabei verschiedene Gestalten. Und ja, ich hatte wirklich oft Assoziationen zu dem. Also auch zum Beispiel, was so dieser ganze Plot angeht, dass jetzt hier ihr Ehemann, also Carolines, dass der irgendwie in einem Zirkus landet als Attraktion. Ja. Sowas Ähnliches hat man bei Borchardt ja auch. Und ich hatte wirklich, also eine ganze Weile hatte ich gedacht, ist das jetzt hier eine alternative Erzählung? Weil während man bei Borchardt eben dem Protagonisten Beckmann folgt, stellt man jetzt hier die Ehefrau, die alleingelassen wurde, in den Mittelpunkt. Also dreht das halt genau um. Ja, darauf läuft der Film aber leider nicht hinaus. Und ich muss sagen, dass für mich auch der Umgang mit ihrem geschassten Ehemann, dass der so für mich einer der schwachen Punkte des Ganzen ist.
Naja, er verschwindet dann halt komplett aus dem Film für geraume Zeit, um dann gegen Ende wieder aufzutauchen. Und ne, so viel wird dann daraus nicht unbedingt. Aber ja, ich habe das halt so verstanden, dass er einfach nicht im Mittelpunkt steht und dass halt das reflektiert irgendwie Carolines Mentalität, die Dinge hinter sich lässt. Das macht sie, und das macht in dem Sinne, weil wir perspektivisch im Film immer sehr, sehr nah bei ihr sind, macht das der Film halt auch.
Also mein Problem war da tatsächlich, dass, also zum einen wirkte seine Figur auf mich fast so ein bisschen aufgesetzt, weil es wird ja am Anfang, also da wird ja zwischendurch das Ende des Ersten Weltkrieges, also 1918, eingeläutet. Und dass sie jetzt hier irgendwie nicht mehr Uniformen herstellen in der Näherei. Es wird aber auch gesagt, ja, das ist ein Krieg, unter dem hat zwar Dänemark stark gelitten, aber an dem hat Dänemark gar nicht wirklich so aktiv teilgenommen. Ja. Und deshalb habe ich mich dann schon gefragt, wie kann er dann jetzt ein Kriegsversehrter sein?
Ich vermute, der ist freiwillig gegangen, weswegen, ne, das erklärt dann halt auch irgendwie, warum sie so auf ihn reagiert, wenn er zurückkommt, nachdem er Jahre nichts von sich hat hören lassen. Mhm. Letztendlich wissen wir es einfach nicht, aber ja.
Der wirkte auf mich so ein bisschen, ja, fast schon wie so ein Plot-Device. Und was ich dann in Hinblick auf, also das Verhältnis zwischen denen, da waren Szenen, da nähern die sich wieder aneinander an und man merkt sie, also das fand ich auch sehr bezeichnend generell für ihre Charakterisierung. Sie landet irgendwie immer wieder bei dem. Mhm. Also der ist so ein letzter Strohhalm irgendwie, an den sie sich klammert, bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende.
Ja.
Aber zwischendurch spielt das dann gar nicht mehr so eine Rolle, weil dann tritt eben der ganze Plot um Trine Dirholm ins Zentrum, der natürlich eigentlich wirklich der eigentliche Fokus ist. Aber bis wir dahin kommen, vergeht schon relativ viel Zeit. Das hat mich aber nicht gestört, weil sie bringen hier wirklich, und da muss man auch die Inszenierung von Magnus von Horn hervorheben, der führt einen wirklich auch zurück in so eine Zeit. Also es wird auch wirklich sehr schnell deutlich gemacht, was Mütter oder junge Frauen, die irgendwie uneheliche Kinder mit sich herumschleppen, was die ja für ein schwieriges Schicksal hatten, beziehungsweise was dann auch daraus erwuchs mit Dagmar Overby, die da ihren Nutzen rausgezogen hat, sozusagen, ne?
Ja, ich finde das einen ganz guten Punkt, dass du sagst, das Sein, das so auch ein bisschen dahin versetzt, weil auch die ganze Ästhetik vom Film trägt da wahnsinnig viel bei zu,
ja.
Finde ich. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich den gesehen habe, so, warum, woran liegt's, dass der nicht wirkt wie jetzt irgend sonst so ein normaler Film, der in den 20ern spielt oder so und der aber trotzdem sich wie ein moderner Film anfühlt, sondern der fühlt sich auch so ein bisschen an wie ein Film aus der Zeit. Also ich habe viel auch, wir haben jetzt vor kurzem Nosferatu besprochen und in dem Rahmen hatte ich auch mal wieder den Stummfilm gesehen und ich habe oft nicht nur dadurch, dass die Farbe fehlt, aber auch sonst irgendwie an Stummfilmästhetik denken müssen bei dem Film. Und irgendwann habe ich dann rausgekriegt, okay, das liegt unter anderem, glaube ich, auch daran, dass er ganz viel statische Kamera hat.
Ja.
Also ganz wenig Kamerafahrten, ganz wenig Kamerabewegung, vor allem in den Interiors und so, in den Räumen, sind es immer ganz stabile statische Shots, ohne Tracking, ohne nichts und nur draußen, dann in der Stadt und so. Und wenn Caroline einmal der Dagmar folgt zum Beispiel, dann haben wir Kamerabewegungen, die auch sofort irgendwie auffallen. Mhm. Das war das eine. Und das andere ist auch, dass halt diese natürlichen Lichtquellen gefühlt im Film immer vorkommen.
Ja.
Ne? Öllampen, die flackern und nur bei Tageslicht irgendwie ist es dann nicht irgendwie so ein bisschen am Flackern. Also du hast die ganze Zeit fast so ein Stummfilm-Flackern ein bisschen, vor allem bei den Szenen im Innern. Und das fand ich sehr faszinierend, dass der fühlt sich an wie ein Relikt aus der Zeit irgendwie ein bisschen auch.
Ja, da würde ich auch mitgehen. Also das kommt natürlich auch durch die Ästhetik und eben auch die Drehorte, die sie ja hatten. Also es ist zwar eine dänische Produktion, aber der ist, glaube ich, in Polen gedreht. Und ja, man sieht auch sehr, sehr schnell, dass das, wo das ist wahrscheinlich. Und kann sich vorstellen, dass es heute wahrscheinlich wirklich noch Gegenden gibt in solchen Ländern, die ja, wo man da irgendwie nicht groß nach Sets suchen muss eigentlich. Ja. Ne? Und das gibt dem Ganzen aber was wahnsinnig Haptisches. Also die Kameraarbeit fiel mir dahingehend auch auf. Es sind manchmal so Spielereien drin mit der Kamera, die so leicht ins Kunstgewerbliche gingen. Also wir haben oft sehr starke Nahaufnahmen von Augen. Da gibt's auch eine im Trailer, wo sie im Bus sitzt und dann irgendwie die Fensterscheibe frei, also halt den Beschlag weg
rubbelt. Für jedes Auge eins, fand ich auch.
Genau. Genau, fast schon wie so ein Guckloch oder so. Und wie dann aber die Kamera ihr Auge fokussiert und dann zeigt, was so an ihr vorbeizieht in der Spiegelung ihrer Pupille, fand ich ganz, ganz großartig. Fügte sich nicht immer so ganz in das Gesamtkonzept ein. Also da hatte ich das Gefühl, dass Magnus von Horn da auch so ein bisschen, ja, spielerischer wurde im Umgang mit der Kamera. Und was ich ein bisschen merkwürdig fand, ich hatte mich erst gefragt, ob es an dem Screener liegt, den wir bekommen haben. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Hattest du auch das Gefühl, dass da an manchen Stellen irgendwie Jump Cuts drin waren?
Ja, waren. Also ich war da auch nicht sicher, ob die tatsächlich ästhetisch im Film drin sind, um irgendwie so eine Zerrissenheit darzustellen. Ich glaube ja, weil die kommen an Stellen, wo es passen würde. Mhm. Aber ich war auch leicht verunsichert tatsächlich. Ja, aber die sind mir auf jeden Fall aufgefallen. Und sie sind auch sporadisch genug eingesetzt, dass man trotzdem dadurch irgendwie kurz aus der Fassung gebracht wird.
Ja, sowas reißt einen halt wirklich aus dieser Immersion heraus, die wir gerade eben halt beschrieben haben, ne? Ob es halt die Ästhetik ist, die Kameraführung, generell wie alles arrangiert ist, ne? Ja, natürlich durch das Schwarz-Weiß, aber also ich könnte mir vorstellen, wenn der Film in Farbe wäre, dann hätte der wahrscheinlich auch so ausgewaschene, verblichene Farbgebung, ne?
Ja, kann und will ich mir, glaube ich, bei dem Film überhaupt nicht vorstellen.
Nee, das auch nicht.
Der Nein. Auch ja. Wieder mit Licht und Schatten funktioniert, eben teilweise auch wirklich super starke Kontraste. Und dann genau kommen so ein bisschen so diese filmisch-bildlichen Anachronismen, die sehr kunstvoll sind. Auch der allererste Shot, den man sieht, das sind diese Gesichter, wo irgendwie andere Gesichter drüber projiziert werden, was diese Verzerrung, so eine ganz abgefahrene Verzerrung irgendwie verursacht. Wo man erst eigentlich auch denkt, boah, das ist ein krasser Effekt, aber eigentlich ist es ganz simpel mit Projektion. Ja. Und sowas ist so ein bisschen hier und da reingestreut. Und der größte und krasseste Anachronismus im Ganzen ist natürlich der Soundtrack von Friederike Hoffmeier, die unter anderem auch bekannt ist, manchen Leuten, die aus der Ecke so ein bisschen, als Puse Mary.
Okay.
Puse Mary ist eine dänische Noise- und Industrial-Künstlerin, die ich schon länger kenne tatsächlich. Deswegen war ich auch aufmerksam geworden auf den Film, weil ich gesehen habe, da ist sie mit drin. Das gucke ich mir an. Das ist sehr interessant. Sie reiht sich so ein bisschen ein in ein Trend der letzten Jahre, den ich sehr begrüße, dass Leute aus der wirklich Underground Industrial und Noise Szene Soundtracks für Filme machen. Hier Bobby Krillig ist ein anderer, als Midsommar. The Hacks and Cloak wahnsinnig finstere Clubmusik ist das ja, untanzbare Tanzmusik macht und für Midsommar den Soundtrack gemacht hat und viele andere Sachen für Returnal, das Videospiel, unfassbar gutes Zeug. Und da ist sie drin. Sie ist über die Jahre hinweg auch immer so ein bisschen cineastischer geworden in den Alben, die sie macht. Also die ersten Platten sind noch wirklich so Death Industrial Stampfer mit verzerrter Stimme und so weiter. Also wirklich krasses Zeug. Und das ist dann immer nicht unbedingt von der Instrumentation, aber so vom Feeling her und vom roten Faden, den die Alben haben, sind die cineastischer und hörbarer geworden. Und ich glaube, hier sind auch ein paar Albentracks, es kam mir auf jeden Fall bekannt vor, im Film drin. Und die sind teilweise, wenn sie gut sich einfügen wollen und passen, dann ist es ein bisschen melancholisches, sehr simples Piano, dann ist es ein bisschen Cello hier und da, habe ich gehört, dann sind es aber auch halt so elektronische Sub-Bass Monstertöne zwischendrin. Ja. Und es gibt dann eine Sequenz, nachdem Caroline realisiert, was hier los ist, was fast so ein bisschen eine Traumsequenz ist, auch so ein bisschen, wo echt so ein Industrial-Stampfer-Track gespielt wird. Also das passt überhaupt nicht zum Bild, aber zur Atmosphäre und zur Wirkung ist es, fand ich das mega beeindruckend, hat mir extrem gut gefallen. Also viel besser als ein Standard orchestraler Soundtrack.
Ja, mich hat es ein klein wenig erinnert an das, was Hildur Guttner Dott hier gemacht hat bei zumindest dem ersten Joker-Film, ne?
Ja, passt auch sehr gut, ja.
Also ich hatte den in Vorbereitung auf den zweiten Teil im Kino, hatte ich den ersten nochmal gesehen und ich dachte mir echt so, das ist jetzt auch ein Score, also der könnte auch zu einem KZ-Drama geschrieben worden sein, ne? Und das passte hier auch, also es ist mir auch hier positiv aufgefallen auf jeden Fall.
Ja, na? Apropos KZ-Drama, genau, ein anderer Vergleich, der mir eingefallen ist, einfach von der Wirkung und von der Stimmung her, ist so ein bisschen an Under the Skin, muss ich auch ein bisschen denken.
Ja, definitiv. Levy hat ja auch zuletzt hier The Zone of Interest, ne? Das war ja auch
genau,
sehr speziell.
Passt das auch. Also vom Vergleich her, weil ich glaube, der visuelle Vergleich, der irgendwie so auf der Hand liegt, wäre The Lighthouse, weil das auch ein 4:3 Schwarz-Weiß-Film ist. Mhm. Aber das ist es, glaube ich, dann auch, weil ne Lighthouse ist sehr dieses fast schon surreale, dem Wahnsinn verfallende. Das hat der Film hier nur ganz, ganz wenig. Ich finde, der reiht sich tatsächlich eher in eine andere Richtung ein, auch wenn das jetzt optisch, ich würde sagen, Leute, denen Lighthouse gefällt, die sollten hier definitiv auch ein Auge riskieren, aber vom Feeling her und von der Atmosphäre geht das mehr so in Richtung Under the Skin.
Ja, es ist schon wirklich mehr ein Drama, was hin und wieder, also meintest du ja schon bei der Eröffnung, mit Horroranleihen so ein bisschen liebäugelt, sage ich mal.
Ja, es ist definitiv kein Horrorfilm.
Nein.
Also wird nicht passen.
Aber er geht an die Substanz, halt allein schon durch die ganze Thematik.
Ja.
Und damit würde ich sagen, stoßen wir jetzt eigentlich auch mal so zum Herzstück des Films vor, denn das ist gar nicht mal Caroline, sondern das Zusammenspiel zwischen der Protagonistin und eben Dagmar Overby, die ja, also beide sind ja, hattest du ja schon vorher erwähnt, sind historische Figuren. Der Film nimmt sich hier auch durchaus Freiheiten, aber ich fand dieses Verhältnis zwischen denen unglaublich einnehmend und spannend. Also nicht nur gut gespielt, sondern auch sehr, sehr gut geschrieben, weil das schwankte immer so hin und her, wenn man mal überlegt, wie die sich überhaupt kennenlernen, dass Trine Dierholm, also ich nenne jetzt ihre Figur einfach mal so, dass die eigentlich erst so ein bisschen fürsorglich ist, immer mal wieder das so aufblitzt und dann aber wiederum, so die harte Geschäftsfrau, die Kapitalistin auch durchkommt bei ihr, ne?
Ja.
Und dieses Wechselspiel zwischen den beiden, das ist eigentlich, ja, so wirklich, also für mich ist es das Herzstück des Films, was so erst so nach und nach an die Oberfläche kommt, aber wie gesagt, ich würde das nicht irgendwie als Nachteil verbuchen, weil du bist am Anfang schon irgendwie gepackt eben durch diese konsequente Spirale, die sich halt zuzieht um Carolines Figur, ne? Und dann kommt eben noch Trine Dierholm dazu und hebt das Ganze nochmal auf ein anderes Level, was ich auch wirklich nicht habe kommen sehen.
Ja. Ja, absolut. Na, es reflektiert halt irgendwie auch die ganzen anderen Beziehungen zu den Figuren, die Caroline in ihrem Leben in dem Film. Ne? Also sie vereint das irgendwie so ein bisschen. Also das Fürsorgliche von ihrem Mann und dann dieses überbordende, autoritäre, was dieser Firmenchef oder halt viel eher doch seine Mutter irgendwie hatte, und sie vereint das so ein bisschen in zwei Figuren und schwankt dann hin und her, beziehungsweise zeigt dann ihr wahres Gesicht halt erst ein bisschen später. Was auch fantastisch war, fand ich, war dann die Kinderrolle von Irena, das ist die 7- oder 8-jährige Tochter von Dagmar. Das ist ein kleines blondes Mädchen, was halt da in diesem Delikatessenladen mitwohnt und mitlebt, und wie die jetzt zueinander kommen, ob die jetzt wirklich ihre Tochter ist oder nicht, ne, das wird auch nicht so richtig erklärt. Man kann da Dinge ahnen. Die sind dann tatsächlich nicht so, wenn man den historischen Artikel liest. Also es ist tatsächlich ihre Tochter. Ich hatte am Ende vom Film natürlich das Gefühl, die hat sie bestimmt auch irgendwo mal aufgenommen oder so. Aber nein, das ist ihr eigenes Kind. Die ist halt irgendwie auch zentral wichtig und auch ein verstörender Aspekt von dem Ganzen irgendwie, aber auch wahnsinnig gut gespielt, fand ich.
Ja, stimmt, die würde ich wirklich noch mit einbeziehen. Wobei die auf der anderen Seite dann, ich muss sagen, also der Film, der ist schon wirklich richtig bedrückend über, würde ich sagen, ja, eigentlich fast 3/4.
Ja.
Also das Zusammenspiel der ganzen Aspekte, die wir jetzt erörtert haben, er endet dann aber fast ein bisschen zu versöhnlich dafür, finde ich.
Ja, da habe ich auch mich ein bisschen gefragt, wie es jetzt zu der Situation kommt für Caroline, dass sie in der Lage ist, das so zu machen. Aber gut, ich habe es in dem Moment begrüßt tatsächlich. Also jetzt nochmal so ein Ende da obendrauf nach 2 Stunden, 10 Minuten, wie das Original von Speak No Evil oder so gehabt hat. Das wäre mir wahrscheinlich zu viel gewesen. Deswegen, ja, ich bin bei dir, wenn du sagst, kommt jetzt vielleicht nicht so ganz aus einem Guss. Ich hab's begrüßt in dem Moment tatsächlich. Also, ja, doch. Der Film hat sehr viele Gut-Punches eigentlich die ganze Zeit und es ist schön, dass das Ende nicht nochmal nachtreten.
Ja, gut, kann ich auf der anderen Seite auch nachvollziehen.
Ich bin da sonst echt nicht dagegen, aber in dem Fall war ich erleichtert.
Vielleicht braucht der Film auch so einen gewissen Relief da am Ende, ne? Also das ist ja, als dann das mit Trine Dierholm dann mehr oder weniger auch so über die Bühne ist. Ihre Darstellung fand ich aber wirklich fantastisch.
Ja.
Also da sind auch Szenen zwischen ihr und der Hauptdarstellerin, die wirklich unter die Haut gehen. Also das ist richtig unangenehm und beklemmend und zugleich merkt man aber auch, dass zwischen denen, also das, was zwischen denen hin und her schwankt, das ist halt auch immer ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Ne? Und das macht es eigentlich durch die Bank spannend. Ich habe mir trotzdem die Frage gestellt, in Hinblick auf das, was du ja schon am Anfang gesagt hattest, was meinst du, warum hat sich der Film dafür entschieden, das Ganze aus Carolines Perspektive zu erzählen und nicht einfach, also wir haben halt mehr den Blick auf Dagmar Overby, als dass das ein Film über sie und ihre Taten ist, ne?
Das stimmt, vor allem kommt sie auch erst relativ spät in die Gleichungen dazu im Prinzip, ne? Also ich weiß es nicht, das kann eigentlich nur der Regisseur beantworten. Ich glaube, es ging in dem Falle dann doch ein bisschen drum, sie als eine Unnahbarkeit ein bisschen doch zu behalten. Mhm. Ob ich da nicht zu viel von dem aufzudecken. Ich glaube, ihn hat dann einfach wirklich mehr jemand interessiert, der in die Fänge von dieser Figur gerät. Mhm. Und ne, dieses Abhängigkeitsverhältnis, das hat Caroline ja konstant. Also das ist auch so ein roter Faden, den sie durchzieht, ne, bis zum Schluss, da dann nicht mehr. Das hat, weiß ich nicht, ich glaube, es ist halt auch schwierig, dann, so schwer es ist, mit Caroline auf einem Nenner zu sein, weil die halt auch nicht, ne?
Die ist keine Identifikationsfigur.
Super.
Nein.
Genau, ist sie nicht. Und da die Perspektive der eigentlichen Kindsmörderin draus zu machen, stelle ich mir schwer vor.
Ja, es kann auch natürlich auch sehr schnell irgendwie, ich meine, das ist nun mal ein historischer Fall, also dass man das zu sehr ikonisiert beispielsweise.
Ja.
Ich denke auch, dass, also meine Theorie ist, dass Magnus von Horn anhand von Caroline, dass er eben das Schicksal solcher Frauen in dem damals noch wirklich sehr streng geprägten Polen aufzeigen wollte. Dänemark, nicht Polen.
In Polen bestimmt.
Ich denke, das ist ein polnischer Film. Ja, war da wahrscheinlich noch schlimmer. Ja. Wahrscheinlich in Teilen sogar noch bis heute. ich hatte den Eindruck, dass wirklich so eine gesamtgesellschaftliche Perspektive vielleicht auch aufgezeigt werden soll, ne? Beziehungsweise, dass das, was beide in ihre Gegebenheiten oder Miseren getrieben hat, dass da ein Stück weit natürlich auch die Gesellschaft ihren Anteil dran hat.
Ja.
Also man merkt ja dann auch am Ende, Dagmar ist sich ja auch irgendwie keiner Schuld bewusst und meint ja auch noch, sie hätte ja der Gesellschaft einen Dienst erwiesen damit, mehr oder weniger.
Ja, ne? Und meine Freundin sagt in dem Moment, Unrecht hat sie nicht.
Unrecht hat sie nicht. Also ich finde es insgesamt gelungen, wie der Film das verhandelt und dass er sich vor allem auch getraut hat. Weil wenn du jetzt mal überlegst, du hast mit Dagmar Overby halt eine Figur, die halt auch nicht, also okay, für den Zuschauer ist sie irgendwie ambivalent, wenn man nicht weiß, was mit der los ist, ne? Und das entschält sich erst so nach und nach. Aber dass der Film sich auch traut, Caroline wirklich nicht als Sympathiefigur zu etablieren. Also die von Anfang an ist sie wirklich, also auch gegenüber Kindern ist sie nicht irgendwie fürsorglich, mütterlich oder sonst was. Das ist sogar eher dann Trine Dierholm und das ist bei Caroline wirkt das eher so selbstzweckhaft von wegen, wie komme ich jetzt an Geld und wie komme ich über die Runden. Na, aber das fand ich wirklich sehr mutig und auch ungewöhnlich von diesem Film, weil normalerweise bekommst du ja eigentlich solche gerade dann irgendwie fiktionalisierten Charaktere vorgesetzt, an denen du dich dann so ein bisschen festhalten kannst in so einer kalten, harten Welt, ne?
Ja.
Ja, gut, das mit dem Ehemann fällt, glaube ich, für mich am meisten ins Gewicht. Auch das Verhältnis zwischen denen wird nie so wirklich erforscht, auch wenn es gute Szenen gibt auch zwischen beiden. Also da gibt's ja auch mal wirklich eine Stelle, wo man denkt, aus denen entsteht jetzt doch noch so eine Patchwork-Familie, ne, mit irgendwie ihrem Kind, was sie dann aber doch wiederum nicht haben will.
Ja.
Na, und
ja, ja.
Und dann.
Was dann auch der Grund ist, warum sie nicht wieder zu ihm zurückgeht, vermute ich mal, weil sie halt, ne?
Genau.
Das ist halt auch so ein Ding. Die Dagmar sagt ihr als erstes irgendwie, wenn du dein Kind dann kriegst und das weggibst, mach das sofort und gib ihm keinen Namen. Und sie kommt mit diesem Kind nach Hause, das sie bei der Arbeit geboren hat.
Ja.
Und das Erste, was er macht, ist, dass er, also, ne, das ist ja nicht mal sein Kind. Also, das ist ein Kind von einem Mann, mit dem sie ihn im Prinzip betrogen hat. Deutungssache, er war weg. Ne? Sie sagt ihm das auch, du warst nicht da. Aber er würde das sofort annehmen und akzeptieren. Und das Erste, was er macht, ist, dass er ihm einen Namen gibt. Und das ist, glaube ich, halt auch der Auslöser, warum sie dann sagt, nein, okay, dann ist sie halt erstmal wieder weg. Dann nimmt sie das Kind mit und kehrt erstmal zu ihm nicht zurück.
Aber da hat sie auch schon die Ideologie von Dagmar förmlich verinnerlicht, ne? Von wegen, du tust das Richtige.
Ja.
Also da gibt es nämlich eine Szene, wo sie mit einer, ich glaube, Arbeitskollegin oder was oder Freundin da sitzt und da wiederholt sie wirklich exakt das, was Dagmar ihr eingetrichtert hat. Ne? Also.
Ja. Bis sie dann realisiert, was das eigentlich bedeutet.
Ja.
Und bis sie es dann noch einmal hört aus anderer Stimme und in anderem Kontext. Mhm. Und dann natürlich bricht alles zusammen. Ich glaube, es geht auch viel um Abhängigkeit.
Das definitiv.
Also, auch, und ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum wir das aus Carolines Perspektive erfahren und nicht aus Dagmars, weil Caroline einfach diese Abhängigkeit erfährt von, wo sie ja auch gar keine Wahl hat in der Zeit und in der Welt, bis sie dann am Ende so ein bisschen draus rausbricht zum Glück. Dagmar führt sie ja dann auch ein in die Drogenabhängigkeit, die noch dazu kommt. Also die sich da, Nafta ziehen sie sich da rein, glaube ich, das ist so ein Lampenbrennmittel.
Ja, ja, genau. Also, da gab es auf einmal einen ganz komischen Job. Der
Ehemann auf Morphium. Halt, ne? Ja, genau. Mhm. Genau. Also wahrscheinlich so filmrissmäßig oder sowas. Ja, also,
so könnte man es interpretieren. Ich hatte auch über diese, was du am Anfang meintest, mit diesen Gesichtern, die so ineinander verschwimmen. Das ist ja eigentlich, also hattest du ja schon gemeint, das ist ja filmhandwerklich eigentlich total simpel, aber äußerst effektiv.
Ja.
Also das war wirklich das kalte Grauen hier. Und da hatte ich auch so den Gedanken, es ist auch ein Film über Fassaden und über Masken irgendwo auch, ne? Also trifft sich dann irgendwie natürlich am deutlichsten bei bei Carolines Mann, aber auch bei ihr, was sie so nach außen vorgibt und dann natürlich auch Dagmar oder aber auch das Mädchen, was wahrscheinlich eigentlich schwer traumatisiert ist, aber in diesen Umständen dann irgendwie auch sich arrangiert, ne? Also ist auf jeden Fall auch eine interessante Lesart. Ja. Insgesamt kann ich den schon empfehlen. Also ich war jetzt schon relativ kritisch, aber so bis auf gewisse Aspekte hat mich jetzt eigentlich, also da ist jetzt auf jeden Fall nichts, was jetzt irgendwie das groß für mich schmälert, sage ich mal. Ist trotzdem keine leichte Kost. Aber wenn man sich den Trailer ansieht und davon gepackt ist und da kommt man auch schon in den Genuss dieses schon wirklich sehr ungewöhnlichen Scores, wenn einen das catcht, dann ansehen ist wirklich mehr als sehenswert für sich genommen, wenn man sich mit solchen Stoffen arrangieren kann. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, absolut einverstanden. Man muss sich drauf einlassen, man muss sich echt die Zeit nehmen dafür. Man muss sich vorher fragen, bin ich bereit für so ein Thema? Aber wenn ja, dann lohnt sich das, finde ich, in jeder Hinsicht. Sei das eben, sei das in der Machart, sei das im Schauspiel, sei das in der Geschichte. Ich finde den rundum gelungen und sehenswert und harter Tobak auf jeden Fall, aber ganz fantastischer Film.
Ja, vor harten Tobak schrecken wir nicht zurück. Wer sich gerne ein eigenes Bild machen will, am 9. Januar in den deutschen Kinos, wird wahrscheinlich in nicht sonderlich vielen bundesweit laufen, aber dann auch sehr, sehr schnell landen, eben auf dem Streamingdienst Mubi. Da kann ich vielleicht noch ganz gut den Bogen zu schlagen, weil du ja meintest, hier ist eine etwas ungewöhnliche Geburtsszene. wer das Ganze, also wer auch eine ungewöhnliche Geburtsszene, aber in einem etwas heitereren Gewand sehen möchte, wenn jetzt auch nicht als totale Komödie.
Was kommt jetzt?
Dem sei We Live in Time empfohlen, der jetzt hier am selben Tag in den deutschen Kinos startet und wo ich auch in der Besprechung zu hören bin, kann man sehr, sehr gerne reinhören. Ja, ansonsten, Rino, war echt eine schöne Besprechung.
Ja, gleichfalls, danke.
Eine super Premiere, hat mir echt Spaß gemacht. Gerne wieder. Vielleicht bei etwas leichterer Kost, aber es hat ja auch seinen Reiz. So ist es nicht. Ne?
Vielleicht finden wir doch was Schönes. Irgendwann.
Ja, würde mich freuen. Ne? Dann, ja. Das Jahr ist ja noch, also für uns ist das Jahr ja inzwischen alt, aber wenn ihr das hört, ist das Jahr ja noch jung.
Ja, richtig. Ne?
Dann würde ich sagen, klinke ich mich an dieser Stelle aus. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Und dem hochgeschätzten Rino lasse ich natürlich das letzte Wort.
Ich habe auch nicht mehr viel zu melden, außer wenn es um die Art Film geht, hört euch auch noch den Cast von uns zu Nosferatu an. Ich finde, das fügt sich hier ganz gut ein. Von wegen Stummfilm und altes Kino und so, da gibt es auch viel zu hören. Und dann danke fürs Zuhören und hoffentlich auf bald. Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.